Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Ganz viele Stimmen gab es auf dem dünn besiedelten Helgoland nicht einzusammeln. Dennoch machten sich je ein Vertreter der SPD, der KPD und der DVP im Vorfeld der Reichstagswahlen vom Dezember 1924 auf den Weg nach der einzigen deutschen Hochseeinsel und versuchten, die Insulaner von ihren jeweiligen Ideen zu überzeugen. Wie das Rennen am Ende ausgegangen ist, verrät der mit T.H. zeichnende Sozialdemokrat unter Ihnen in seinem Reisebericht im Hamburger Echo vom 15. Dezember nur mittelbar. Dafür erzählt er von den anscheinend etwas zirkusartigen Duellen, die sich die Kandidaten auf der Insel lieferten, aber auch von verbindenden Momenten im Angesicht der alle drei Festlandsgäste offensichtlich schwer beeindruckenden Elemente. Für uns auf die raue See der Natur wie der Politik gewagt, hat sich Frank Riede.
Wahlreise nach Helgoland von T.H. 7 Uhr morgens an Bord des Adler. Unter dem Schrillen der Signalpfeifen fallen die Haltetaue und das Schiff treibt hinaus in die kalte, nasse Nacht. Es ist noch vollkommen dunkel. Der düstere Glanz der tausendfachen Lichter spiegelt sich trüb und breit im quälenden Wasser. Dicke Rauchklumpen von feinen Rußhagelschauern durchrieselt, bleiben schwankend und träg ganz niedrig über der Flut. Der zarte Ton des Maschinentelegraphen ist gerade verklungen, das erste leise Schüttern der Maschine rührt sich. Von hinten her schreit ein Kind. Gerade als die Eisentaue klatschend ins Wasser fielen, hatte man es sozusagen ins Schiff hineingeworfen. Seine Hüterinnen waren zu spät gekommen. Nun flogen hoch im Bogen Koffer um Koffer und selbst das Kind über die Bordwand herein, von den Matrosen geschickt aufgefangen, und schließlich zerrte man auch noch die Frauen über die Reling. Diese kleine Episode gab für 2 Minuten Sensation und für gut 2 Stunden Unterhaltungsstoff für die Zuschauer. Über das Thema »Warum können die Leute nicht pünktlich sein?« lässt sich bekanntlich viel sagen. Menschliches, allzu Menschliches gibt dem Problem die Würze des Pikanten. Im Übrigen lassen sich auch berechtigte Tadel und kluge Vorschläge über das Hamburger Verkehrsleben ergießen. Für Unterhaltung also ist gesorgt, wenigstens für die, die gleich in die heimlich warmen Räume hinuntergekrochen sind. Wir aber bleiben noch an Deck. Die dumpfe, nasse Nacht will noch nicht weichen. Die Schlepper, vollgekeilt mit Arbeitsvolk, rauschen um unser Schiff. Ein würdiges Ehepaar tappt vorsichtig auf dem glitschigen Deck herum und findet die dargebotene nächtliche Szenerie romantisch und grandios. Uns wird es bei der Emphase dieser Leutchen etwas unheimlich. Was würden sie sagen, wenn sie selbst die Glieder klamm von der feuchten Kälte mit dem ewig halbleeren Magen in diese schrille, schmutzige Wüste der Fabriken müssten? Der Teufel hole die kapitalistische Romantik von der Arbeitsstätte, dieses Höllenstück von Caillaux, das die unbeteiligten, kunstliebenden Betrachter von der sicheren Höhe des Schiffsbugs aus und der Aufbietung ihrer ganzen gebildeten Fantasie sich vorstellen. Dieses Höllenstück hat für den Arbeiter seine erhabenen Schrecken und sein schwungvolles Grau verloren. Diese Art Leute gewöhnt sich an alles, meint die zärtlich werdende Gattin zu ihrem Herrn Gemahl, der unwirsch nickt, während er damit beschäftigt ist, seinen harten Hut vor den schwerfälligen Stößen des stickigen Windes zu bewahren. Die Ahnungslosen, das ist es eben, dies sich an alles gewöhnen, gewöhnen müssen. Dieser Trott im Düstern, dies Eherne und Graue einerlei Tag für Tag und ein ganzes Leben hindurch. Aussichtslos, immer dumpf, ohne einmal den Strahl eines heißen Glücks, ohne den wilden Glanz einer festlichen Lebenssonne. Hier ist das wahre Proletarier-Elend, die Leute gewöhnen sich eben an alles. Aber das ist es gerade. Der Dampfer stampft im Takte die Elbe herunter. Es ist hell geworden. Ein ganz zartes, weißes Licht blinkt im leichten Nebel über den weiten Strom. Man lernt wieder einmal, Zeit zu haben. stundenlang im kühlen Wind über Deck zu stapfen, den Kragen hoch und gedankenlos hinter dem Rauch der Pfeife her. Das Ereignis Cuxhaven ist bald genügend gewürdigt. Rasch ist der seltsame Kirchturm von Neuwerk nur noch ein Schatten, und im matten Glanz aus Grün und Silber breitet sich das unendliche Meer. Nebenbei, diese Unendlichkeit ist genauso wie die Riesendampfer eine Enttäuschung. Jahrelang hat man uns Landratten in Süddeutschland von der Unendlichkeit des Meeres und den riesenhaften Schiffen erzählt. Und nun? Von der Enttäuschung mit den Riesendampfern gar nicht zu reden, aber das Meer ist auch nicht unendlich. Der Horizont schließt es scharf und bestimmt ab. Eine Unendlichkeit mit Abschluss? Nein. Viel besser hätte man uns mehr von der einsamen Sonne über dem gleißenden Wasser erzählt, vor den milchigen und grünen Tinten am Norden des Himmels, aus dem der wundervoll straffe, salzige Wind mit schneidigen Stößen herausfährt. Lange stehen wir am Bug und suchen mit schmerzenden Augen nach der Insel. Wer sie wohl zuerst sieht? Nur langsam beginnt sich aus dem blinden Grau der Ferne der zartblaue Schatten zu entwickeln, aus dem wundervoll plötzlich die Insel hervorbricht. Das ist immer wieder erschütternd. Dies Gebirge mitten im Meer, die Steilheit des Felsens, seine Höhe und die dunkle Leuchtkraft seiner roten Farbe. Am meisten aber überrascht immer wieder das Bild der Häuschen und der Kirche und die zarten Fahnen Rauchs, die über ihm zerflattern. Es überrascht. Da hilft es gar nicht, dass man selbst schon in der Schule von Helgoland und seinen Bewohnern gelesen hat. Wenn man mitten in der Wasserwüste den wilden Felsen sieht und dann die zierlichen kleinen Häuschen und das Dorfkirchlein, das aussieht wie aus der fränkischen Heimat verpflanzt, dann bleibt das gesehene Bild immer stärker als alles Gelernte und Gewusste. Wir waren zu dritt angekommen, der Volksparteiler, der Kommunist und der Sozialdemokrat. Auf der Fahrt hatten wir nichts voneinander gewusst. Aber gleich am ersten Abend, als das volksparteiliche Referat über die politischen Bretter Helgolands ging, fuhren wir auf und erkannten uns allzumal. Es gab dann in den nächsten Tagen ein seltsames Turnier. Am ersten Abend hatten der Sozialist und der Kommunist gegen den Volksparteiler gesprochen. Am zweiten Abend, da die sozialdemokratische Versammlung war, der Kommunist und der Volksparteiler gegen den Sozialisten. Am dritten Abend kämpften der Sozialist und der Volksparteiler gegen das kommunistische Referat. Es gab kein Ausweichen. Die drei Tage bis zum Abgang des nächsten Dampfers mussten nebeneinander ausgehalten werden. Es gab kein Ausweichen. Also musste Abend für Abend gekämpft werden. Gut so. Wir waren es ja gewohnt, und den Helgoländern machte es zum Teil offenbar viel Spaß. Man kann sie im Verdacht haben, dass sie den Wahlkampf auf ihrer einsamen Insel als eine Art Boxkampf oder sonstige Varieté-Attraktion auffassten. Man hätte allerlei Grund zu diesem Verdacht, denn sie sind nicht sehr politisch. Am 4. Mai gaben die Insulaner eine ganz gehörige Portion dänischer Stimmen ab, ohne, wie sich nachher herausstellte, dabei recht zu wissen, was das hieß. Die große Masse der dänischen Wähler fiel auf die Firma Schleswig-Holsteinischer Landesverband herein. Als man sie über den Irrtum aufklärte, wollten sie, naiv und schlicht, wie sie waren, nochmals und richtig wählen. Diesmal prangte der Aufruf der Regierung an allen Ecken, wählt Deutsch, in Klammern, das heißt nicht Dänisch, Klammer zu, und viele Helgoländer wählten einfach deutschnational. Trotzdem hat unsere Partei gut 100 Stimmen gewonnen, und das will etwas heißen. Es mag oft schwer sein, hier Sozialist zu sein, in Helgoland einsam auf der Insel, mitten im Meer, abgeschnitten vom Leben des Festlandes, also auch abgeschnitten von der Politik und der Partei. Da braucht es eine sichere, festgefügte Überzeugung, einen zähen Willen, einen harten, klaren Kopf, um die sozialistische Überzeugung als festes inneres Gut zu bewahren. Nach Helgoland, da kommt im Winter einmal in der Woche die Zeitung. Kommt aber kaum jemals ein Referent, niemals eine Demonstration, kommt niemals ein Fest. All die rührenden Antriebe zum Gedeihen eines gesunden Parteilebens fehlen. Mit der Unterstützung vom Festland her ist es so eine Sache. Lassen wir die selbstverständlichen technischen Schwierigkeiten einmal beiseite, aber gibt es nicht viele bei uns, die vielleicht meinen, dass es die Mühe und die Kosten für die paar Leutchen auf dem Stückchen Felsen nicht lohne? Ist das sozialistisch gedacht? Es muss für alle Sozialisten eine Ehrenpflicht sein, den vereinsamten Genossen mitten im Meer zu helfen. und es ist leicht und gut zu helfen. Wie viele von uns kommen zur Erholung nach Helgoland? Wollen wir uns nicht vornehmen, den Helgoländer Genossen ein Stündchen zu opfern? Keiner, der etwas zu sagen hat und sei es noch so bescheiden, darf es versäumen, den Helgoländer Genossen ein kleines Referat zu schenken. Keine Jugendgruppe darf Helgoland verlassen, ohne unseren Freunden etwas von ihren Tänzen, Spielen und Gesängen gezeigt zu haben. Es lässt sich sehr viel tun, wenn wir nur wollen. Unsere Gesang- und Sportvereine müssen sich auf ihren Helgolandfahrten bei unserer Ortsgruppe melden. Der Name des dortigen Parteivorsitzenden sei auf alle Fälle hier gesetzt. Hans Heisecke, Helgoland, Nordkaserne. Alle Genossen, die Helgoland besuchen, jung und alt, sollten die kleine Mühe nicht scheuen und bei Heisecke vorsprechen. Nur so können unsere Helgoländer Genossen den Kontakt mit uns wahren, den Kontakt, den sie bis heute noch sehr vermissen. Heimreise im Sturm, Windstärke 10, das Einbooten ist fast abenteuerlich. Das kleine Motorboot springt wie ein Füllen, ein toller Tanz. In seltsamer Irrfahrt durch das Wassergebirge braucht unser kleiner Kahn fast 20 Minuten bis zum Schiff. Weitere Seesturmschilderungen seien gespart. Es genügt zu sagen, dass wir drei, der Volksparteiler, der Kommunist und der Sozialist, dicht gedrängt in einer Ecke auf Deck standen. Motto: ja, nicht in die Kajüte. Von dort unten kamen grausige Berichte über das Wüten der Seekrankheit. Und wir oben auf Deck stemmten nur mit Mühe den Inhalt unserer Magen wieder hinunter. Es ging gerade noch. Der Kommunist meinte, dass eine solche Situation alle Parteiunterschiede löse, und wir gaben ihm recht, ohne viel dabei zu sagen, denn keiner wagte es, richtig den Mund aufzumachen. So fuhren wir dahin, und alle politische Feindschaft musste vergessen werden. Sturzseen brachen wütend über Deck, und gemeinsam troffen wir von Wasser. Als hinter dem Elbe-Feuerschiff 2 die See zu ruhen begann, stiegen wir auch gemeinsam in den heimlich warmen Raum und freuten uns gemeinsam, dass trotz großer Gefahr keiner von uns hatte wirklich opfern müssen.
Ja, liebe Inselbevölkerung, wir haben keine Kugelschreiber dabei, keine Schokotäfelchen, Flyer oder sonst was. Irgendwo gibt es Postkarten und wir haben für jeden ein freundliches Wort. Also abonniert uns und hört täglich eine Dosis Weimarer Republik. Herzliche Grüße. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.